So, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Seminar über Anbetung und Anbetungsleitung und bin mal gespannt, was wir so erleben in den nächsten Tagen. Das Seminar ist ja ausgeschrieben als Anbetung und Anbetungsleitung und beides ist auch gemeint, aber es ist ein Seminar speziell für Leute, für Anbetungsleiter und Leiterinnen, ja? Und ich würde euch alle so nennen. Warum, das werdet ihr vielleicht im Laufe des Wochenendes mitkriegen, wenn ihr sagt, ich bin ja eigentlich nur ein Anbetungsleitungsmitmacher oder so. Ja. Ich sehe euch jetzt mal alle als Anbetungsleiter und auch die Leiterinnen mögen mir verzeihen, dass ich dann nicht immer Leiter und Leiterinnen sage. Dann wird es einfach doppelt so lang, das ist dann auch schade. Obwohl man bei der Zusammenstellung eigentlich nur Leiterinnen sagen sollte. Wir machen das. Naja, ja, ihr habt das vielleicht mitgekriegt, die vorhin schon da waren um 6:30, dass ich nicht ganz pünktlich da war. Ja, der Klaus, der hat sich schon gewundert, hat schon ein bisschen Angst bekommen. Ich hatte mit ihm noch telefoniert heute Vormittag. Ich war noch in Dresden und habe dann gesagt, ich fahre jetzt gleich los und kann ich auch früher hier ankommen. Ich bin schon ungefähr um 2 da. Ist dann jemand hier und so? Ne? Und sagte, ja, ist immer jemand da und so. Naja, dann hatte ich noch ein bisschen was zu tun und dann wollte ich also frühzeitig losfahren, um 12 oder so, dann wäre ich um 4 da gewesen. Und wir haben jetzt seit ein paar Wochen ein schönes neues Auto, so ein Kombi, der auch schnell fährt und dann geht das also in 4 Stunden, das ist ganz toll. Ja. Und dann hatte ich mich also schon auf eine schöne, gemütliche Fahrt eingestellt, habe meine ganzen Sachen da reingepackt, passte alles toll. Früher hatten wir da immer Probleme, die Gitarre hinten in den Golf zu kriegen und so. Und dann hatte ich also alles drin und habe die Tür zugeklappt hinten und dann dachte ich plötzlich, wo ist denn mein Schlüssel? Ja, und dann stand ich da mit dem schönen neuen Auto und ohne Schlüssel. Oh, und dann musste ich erstmal im Autodingsterverband anrufen und Pannendienst und alles. Hab da noch irgendwo im Norden von Dresden auf dem Dorf, dann in der Dorfgaststätte mein Mittagessen in Ruhe eingenommen. Ist ja auch immer, die sind ja auch immer nett zu einem, ne? Die rufen ja dann an und sagen, es ist gerade jemand auf dem Weg zu ihnen, ne? Und du wunderst dich, dass der eine Stunde später dann erst ankommt. Das ist schon mal, man hat so die Hoffnung, dass dann jemand kommt, ne? Naja, jedenfalls, dann haben wir dann im Auto rumgewurschtelt und irgendwann ist es endlich dann auch aufgekriegt. Und dann konnte ich fahren. Und als ich heute Abend über das Seminar nachgedacht habe, habe ich nochmal gedacht, das ist vielleicht ein ganz gutes Bild für dieses Seminar. Wir sitzen alle in den Startlöchern und würden gerne jetzt einen Haufen praktische Tipps kriegen, wie wir am besten durchstarten mit der Anbetung in unserer Gemeinde, mit der Anbetungsleitung. Aber das Entscheidende ist, dass wir vielleicht erstmal den Schlüssel haben zum Ganzen, der uns erstmal die ganze Sache erschließt, was Anbetung überhaupt ist. Ich gehe davon mal aus, dass ihr alle das eigentlich wisst oder zumindest schon viel darüber gehört habt. Aber ich wollte euch gerne heute Abend ein paar Gedanken darüber mitteilen, was Anbetung für mich bedeutet, warum ich glaube, dass es eine ganz entscheidende und wichtige Sache ist für unsere Gemeinden. Und würde also erstmal über dieses Thema reden, was ist eigentlich der Schlüssel zur Anbetung? Oder hier steht der Titel, das Herz der Anbetung. Was sind eigentlich die Grundlagen, worum geht es eigentlich? Denn ich denke, nur wenn wir diesen Schlüssel haben, dann lohnt es auch, sich in das Auto zu setzen und loszufahren. Sonst gibt das von vornherein einen Fehlstart. Und ich hoffe, ihr könnt euch darauf einlassen, dass es heute Abend erstmal sehr grundsätzlich ist. Denn ich denke, das ist der Startpunkt, wo wir loslegen sollten. Also deswegen geht es heute Abend das Herz der Anbetung. Okay, für die, die eine Bibel dabei haben, die dürfen sie mal aufschlagen. Das sage ich jetzt, sobald ihr sie in der Hand habt. Johannes Evangelium Kapitel 4. Vielleicht der ausführlichste Text im Neuen Testament zum Thema Anbetung. Und das ist ganz gut, wenn wir jetzt mal anfangen, über Grundlagen der Anbetung nachzudenken, das Herz der Anbetung. Worum geht es eigentlich, wenn wir von Anbetung reden? Johannes Kapitel 4 ist das Gespräch zwischen Jesus und einer Frau in Sichem oder wie es hier im Neuen Testament heißt, in Sychar oder wie es heute heißt, Nablus. Also wenn ihr zurzeit mal Nachrichten guckt und immer die Nachrichten seht aus Nablus, das ist dieser Ort, wo dieser Brunnen bis heute zu sehen ist. Ihr habt sicherlich schon viel über diese Geschichte gehört. Ich will sie nicht im Einzelnen auslegen. Ich fange mal an zu lesen. Ab Vers 6. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Und weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Und jetzt geht dieses ganze Gespräch los über das Wasser. Vielleicht habt ihr das schon mal ausführlich gelesen. Ja. Die Frau redet vom Durst. Also erst sagt Jesus, ich habe Durst. Die Frau, ich wollte nicht die ganze Geschichte erzählen. Es geht um Durst und um Wasser. Zunächst mal ganz vordergründig. Aber plötzlich merkt man, dass es hintergründiger wird. Und dass es hier um mehr geht als das Wasser, was man anfassen und trinken kann. Und Jesus sagt, ich rede eigentlich von einem Wasser, das tiefer geht als das Wasser, was man hier trinkt. Wenn man hier trinkt, dann wird man wieder durstig. Aber ich rede von dem Wasser, das den Lebensdurst stillt. Plötzlich merkt auch die Frau, dass es tiefer geht und dass es hier um ihren Lebensdurst geht. Und damit ist schon eine entscheidende Sache gesagt über Anbetung, auch wenn hier noch von Anbetung noch gar nicht die Rede ist, aber ihr werdet es immer wieder merken. Ich glaube, dass Durst, das ist in der Bibel einfach so, dass Durst sehr oft der Startpunkt für Anbetung ist. Durst in dem Sinne, dass Menschen eine Sehnsucht haben nach, ich sag mal nach Gott. Vielleicht nennen sie es nicht immer so, vielleicht wissen sie es nicht immer. Aber ich glaube, dass zu allen Zeiten die Leute eine Sehnsucht hatten nach etwas, was größer ist als sie, was ihrem Leben Sinn gibt, was ihrem Leben Rückhalt gibt, was ihr Leben erklärt, was ihnen Antwort gibt auf die Frage, wo komme ich eigentlich her, wo gehe ich eigentlich hin, warum ist mein Leben so, wie es ist. Und man kann das einen Hunger oder einen Durst nach Leben, nach Gott nennen. Und es ist durch alle Zeiten hindurch, also wenn man irgendwo eine alte Stadt ausbuddelt und ausgräbt, das Erste und Wichtigste, was man in jeder alten Siedlung seit Menschengedenken findet, sind die Orte der Anbetung. Überall findet man Tempel, Altäre, sogar in den ersten Höhlen der Steinzeit Menschen hat man schon Zeichen der Anbetung gefunden. Weil das etwas ist, was ganz tief in den Menschen drin steckt, dass sie sich ausstrecken nach etwas, was größer ist als sie, was höher ist. Sie sich ausstrecken nach etwas, was sie anbeten können. Und ich glaube, dass dieser Durst, diese Sehnsucht letztlich dahinter steckt, auch hinter unserem Wunsch, Gott anzubeten oder andere in die Anbetung zu führen. Das ist die Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott. Und man merkt das hier sehr schnell in diesem Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau. Sie merken, sie kommen auf eine tiefere Ebene. Das ist hier das Wasser und der Durst und die Kelle und der Brunnen. Und dann geht es plötzlich tiefer und es geht um den Lebensdurst, das Lebenswasser und die Lebensfragen. Dann ist diese ganze Geschichte mit den Männern, die sie gehabt hat oder nicht hat, was für sie eine ganz entscheidende Lebensfrage ist. Es gibt sicherlich für jeden von euch andere Lebensfragen. Aber ich glaube, es ist ein Bild dafür, dass jeder von uns in der Tiefe auf der Suche ist nach einem erfüllten Leben, nach erfüllten Beziehungen, nach Liebe. Und das ist das, was hier passiert. Und Jesus spricht sie auf diese Lebensfrage an, auf diese Lebenssehnsucht. Und plötzlich merkt sie, dass es hier um Religion geht. Ja? Also, Vers 19. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also, jetzt wollen wir mal über Religion reden. Ja? Und plötzlich fängt sie an, über Anbetung zu reden. Und sagt, unsere Väter haben hier auf diesem Berge angebetet. Da gibt es so einen Berg direkt neben der Stadt, Garizim. und sagt, also unsere Väter haben hier auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Es ist ganz spannend, dass die Frau, wo sie merkt, es geht hier um Lebensfragen, plötzlich anfängt, über Äußerlichkeiten zu reden. Ja, nämlich die Frage, wo sollte man Gott am besten anbeten? Auf diesem Berg oder auf jenem Berg? Ja. Aber das ist etwas, was ich sehr oft bemerke, wenn wir über dieses Thema Anbetung reden. Ja. Dass es, wo es eigentlich um zentrale Fragen unseres Lebens gehen sollte, dass wir sehr, sehr schnell dabei sind, über die Fragen des Äußerlichen zu reden. Ja. Wie sollte man Gott am besten anbeten? Ja, mit Orgel oder mit Schlagzeug? Mit Folie oder mit Liederbuch? Ja? Oder in C-Moll oder in D-Moll? Ja? Oder ich weiß es nicht was. Ja? Also man ist sehr schnell dabei, darüber zu reden, wie man es am besten macht. Welche Methode die beste ist. Welche Version Anbetung zu machen die richtige ist, welche Musik man am besten nimmt für die Anbetung. Und manchmal steckt, glaube ich, hinter dieser Diskussion um Äußerlichkeiten auch so ein bisschen eine Hilflosigkeit oder eine Furcht, über den Kern der Sache zu reden. Wir haben ja nun zurzeit eine, kann man schon fast sagen, eine Modewelle der Anbetung. Ich sage es ganz positiv, ja. Wir erleben einen Boom, wenn es um das Thema Anbetung geht. Ich erinnere mich noch vor, wann war denn das? 95, vor dem letzten Christival. Da hatten wir diesen Kreativkongress, wo wir relativ viele Leute, die Musik und irgendwie in ihren Gemeinden Musik machen und sowas, eingeladen haben für so ein Schulungsseminar. Christival Kreativkongress. Und da gab es einen 300, 400 Teilnehmer und da gab es ein Seminar zum Thema Anbetung und Anbetungsleitung und es gab keine Anmeldungen dafür. Ja? Das war einfach noch kein Thema, ja? In den Kreisen, die da vielleicht kamen. In den anderen, also es gibt natürlich Kreise, wo das schon länger ein Thema war. Also zum Beispiel, als ich Christ geworden bin, mit 13, 14 Jahren ungefähr, also ich bin eigentlich kirchlich groß geworden, also irgendwie getauft worden als Kind in der evangelischen Kirche, bin dann nie in die Kirche gegangen, wie das so ein häufiges Schicksal ist, und bin dann irgendwann konfirmiert worden und da mal ein Jahr lang in Pflicht in die Kirche gegangen und dann wieder nicht. Und dann habe ich irgendwann Kontakt zu einer anderen Gemeinde bekommen, das war dann eine Freikirche bei uns im Ort, und die haben irgendwie ein bisschen anders vom Glauben geredet, als ich das irgendwie kannte. Und das fand ich sehr interessant. Also kurze Geschichte. Irgendwann habe ich mich dann bekehrt und bin dann da regelmäßig in die Gemeinde gegangen. Habe vorher noch versucht, irgendwie zu denken, also ich bin ja irgendwie aus der Kirche, man muss doch auch irgendwo in der Kirche eine Jugendgruppe finden, wo die Bibel gelesen wird. Und dann habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin also die ganzen Kirchengemeinden der Stadt abgeradelt nach Telefonbuch und habe die Pfarrer rausgeklingelt und habe gefragt, gibt es bei Ihnen eine Jugendgruppe, wo man die Bibel lesen kann? Und die haben mich alle, einer nach dem anderen, wieder weggeschickt, weil es das irgendwie nicht gab. Ja? Es gab alle möglichen Gruppen, Sport und Tischtennis und sonst was, aber irgendwie mit der Bibel, das fanden die nicht so toll. Ne? Naja, jedenfalls bin ich dann in diese Gemeinde gegangen und da war also Anbetung, zumindest in dem Sinne, wie man heute darüber redet, überhaupt kein Thema. Ja? Man hat auch nicht das Wort Anbetung verwendet, außer wenn man alte Lieder gesungen hat, weil in alten Liedern kommt das sehr oft vor. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten oder so. Ja. Aber man hat jetzt nicht gesagt im Gottesdienst, wir machen jetzt Anbetung oder wir beten jetzt Gott an oder sowas. Ja. Das war überhaupt ein sehr schlichter Gottesdienst. Da wurde auch nicht viel gesungen, auch nicht viel gebetet. Also es wurde am Anfang gebetet und dann gab es eine lange Predigt. Also ein Lied oder so, Predigt, nach der Predigt ein Lied, dann gab es eine Gebetsgemeinschaft und dann nochmal Lied und dann war Schluss. Also sehr schlichte Form und also nicht das, was man heute vielleicht eine Anbetungszeit nennt oder sowas. Das war uns fremd und es war nicht nur fremd, sondern es war auch so ein bisschen gefährlich. Ja? Also irgendwie habe ich gehört, Anbetung ist das, was die anderen machen und das ist so ein bisschen was Gefährliches. Ja? Also ich rede morgen noch so ein bisschen über die Ängste, die es da gibt oder die Vorurteile, die es auch gibt, manche vielleicht auch berechtigt. Jedenfalls bin ich so groß geworden, dass man irgendwie Anbetung, das tut man nicht. Ja? Das ist jetzt 15 Jahre ungefähr her, 20 Jahre, 15 Jahre. Und ich denke, seitdem hat sich unheimlich viel verändert in der Gemeindelandschaft. Anbetung ist schon lange kein Unwort mehr. Und es ist auch immer mehr in den Gemeinden, dass man versucht, Formen zu finden, wie man mehr Zeit für Anbetung in den Gottesdiensten einräumen kann. Ich sage es mal ganz vorsichtig, weil ihr werdet das noch merken, dass ich nicht bestimmte Stile von Anbetung jetzt unbedingt meine damit, aber überhaupt nur das Wort zu verwenden oder auch zeitmäßig zu sagen, im Gottesdienst kommt das vor. Und ich glaube, da hat sich relativ viel getan. Aber meine Beobachtung ist, dass sich eben vieles mehr an der Oberfläche tut. Im Sinne dieser Frage, tut man es nun auf diesem Berge oder auf jenem Berge? Ja? Da sind wir unheimlich gebildet schon, haben unheimlich viele Diskussionen und Seminare. Und das ist aber gar nicht die Diskussion, die Jesus hier führen will. Ja, die Frau sagt, also lass uns ja auch jetzt noch über Anbetung diskutieren. Soll man es denn jetzt so oder so machen? Und Jesus antwortete ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit, und sie ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist eine sehr zentrale Stelle über Anbetung. Und ich will jetzt da keine Theorie draus machen, was jetzt Anbetung im Geist und in der Wahrheit ist, weil wenn man genau hinguckt und diese Stelle mal liest, dann merkt man, dass Gott überhaupt weder um die Anbetung auf dem einen Berg oder auf dem anderen Berge, auch nicht um die Anbetung im Geist und in der Wahrheit geht, eigentlich gar nicht um Anbetung. Sondern das, was Gott sucht, sind die Anbeter. Und das finde ich einen spannenden Unterschied. Anbetung ist das, was wir machen. Aber Gott geht es um das, was wir sind. Geht es um uns als Personen. Nicht um die Art, wie wir was machen, nicht um das richtige Benehmen, nicht um die richtigen Formen, sondern Gott geht es darum, was wir innen drin sind. Deswegen habe ich diese Einheit auch genannt, das Herz der Anbetung. Und wir werden da noch öfter darauf zurückkommen, dass Gott bei Anbetung darauf ankommt, auf den Anbeter. Das ist das, was Gott sucht. Und diese Worte im Geist und in der Wahrheit sagen ja auch ein bisschen was darüber, dass es hier um eine innere Haltung geht. Eine Grundsatzrichtung unseres Lebens. Und deswegen will ich heute Abend mehr über diese Grundlage erstmal reden, bevor wir dann morgen über die verschiedenen Berge reden, auf denen man anbeten kann. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die, manchmal ist es ja so, dass Bilder mehr sagen als Worte. Vielleicht ein paar Bilder zeigen, die etwas von dem ausdrücken, was Anbetung bedeutet. Das ist ein bisschen klein. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Bild schon mal gesehen hat. Oder das ist ja nur ein Ausschnitt aus einem alten Holzschnitt. Schon mal melden, wer das schon mal irgendwo gesehen hat. Nicht so bekannt. Okay. Könnt ihr was erkennen? Die Lampe, ja. Irgendwie mal. Nee, falsche. Die hier. So. Geht so besser? Ja, ne? Also, das ist ein Ausschnitt aus einem Bild, ein alter Holzschnitt aus der Zeit der Aufklärung, also so 1500 irgendwas, ja. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eigentlich eine Abbildung von so einer Weltscheibe, ja. Also damals stellte man sich ja die Welt noch so mehr so wie so eine Scheibe vor, ja. Hier unten ist also die Scheibe und hier oben drüber ist wie so eine Käseglocke der Himmel, ja. Also das ist das ganze Bild. Und das hier ist so ein Ausschnitt. Hier sieht man also einen Menschen, der auf der Erde so an den Rand der Erde krabbelt, ja, und da durch die Himmelsdecke hindurchstößt und draußen das Universum entdeckt. Ja. Das Bild habe ich aus dem Spiegel kopiert und es hatte da diese schöne Unterschrift Ketzer entzauberten den Himmel. Ja. Also was dieses Bild eigentlich ausdrücken wollte in der Aufklärungszeit ist, man hat sich bis dahin diese Welt so vorgestellt, also die Erde ist eine Scheibe, ja, und man kann darüber streiten, ob man sich wirklich die Welt so vorgestellt hat, weil die alten Griechen und auch die Bibel wussten schon, dass das anders ist, aber sagen wir mal, im Mittelalter gab es dann Bilder, die das so darstellten. Die Erde eine Scheibe, darüber dann so der Himmel als Käseglocke, ja, und da draußen wurde dann gesagt, ist irgendwie Gott, ja. Und jetzt haben die Aufklärer also angefangen mit ihren Ferngläsern den Himmel zu erforschen, Kopernikus, Galileo und sowas, ne? Und haben plötzlich entdeckt, sieh mal an, da draußen sind ja nur Planeten. Ja? Das ist ja ganz natürlich, was sich da oben tut. Die kreisen da so ihre Bahnen und die Erde ist auch nur einer davon. Und deswegen heißt es also hier, Ketzer entzauberten den Himmel. Die Menschen haben plötzlich rausgefunden, da draußen ist gar nichts Größeres, ja, sondern da sind auch nur Planeten, so wie wir. Ja? Und das heißt, der große Durchbruch in den Himmel war der Durchbruch ins Nichts. Ja? Und ihr wisst, das hat sich dann fortgesetzt. Es gab dann Philosophen, die haben das ausgeschlachtet und haben auch gesagt, ja, das mit Gott ist auch so ein Feuerbach zum Beispiel, hat gesagt, Gott, das ist auch nur so eine Vorstellung der Menschen. Das ist so, wie als ob man jetzt alle Wünsche, die man so gerne hat, nach einem liebenden Vater, ja, mit so einem Projektor an diese Himmelsglocke wirft und dann sieht man plötzlich da oben ein riesiges Abbild und denkt, da oben ist jetzt Gott. In Wirklichkeit ist das nur eine Projektion von unseren eigenen Wünschen, was wir uns so vorstellen, wonach wir uns sehnen und so. In Wirklichkeit gibt es da oben gar nichts. Und die Materialismus hat es dann noch ein bisschen weitergeführt. Wisst das, die ersten Kosmonauten, die von Russland aus dann ins All flogen, die kamen dann zurück und sagten voller Stolz, also wir waren jetzt da oben, wir haben nachgeschaut, kein Gott, weit und breit. Und was damals nicht berichtet wurde, es gab böse Zungen, die haben gesagt, hättest du mal die Tür von deinem Raumschiff aufgemacht und wärst ausgestiegen, dann hättest du ihn sofort gesehen. Aber das war in der Aufklärung, ja, diese Vorstellung, der Himmel ist leer oder beziehungsweise nur voller Planeten. Und für die Leute damals schien das eine Befreiung zu sein. Endlich haben wir Gott abgeschafft, endlich gibt es da nichts mehr, was uns einengt. Ja? Das ist wie so ein Durchbruch in die Freiheit. Ja? Und man hat damit 100 Jahre gut gelebt, 200 Jahre gut gelebt und mittlerweile sind 200, 300 Jahre vorbei und die Leute merken oder fragen sich, ist das wirklich alles? Haben wir wirklich einen Gewinn dadurch gehabt, dass wir den Himmel abgeschafft haben und dass wir Gott abgeschafft haben? Und ich glaube, sie fangen jetzt langsam wieder an, neu nach dem Himmel zu suchen, den sie sich selber geraubt haben. Sie merken, dass eine Welt ohne Himmel eine grausame Welt ist und auch eine sehr begrenzte Welt. Wir sind plötzlich eingeengt auf das, was wir sehen und anfassen und erforschen können und es gibt nichts dahinter. Wir sind eingeengt auf die Zeit zwischen unserer Geburt und unserem Tod. Davor gibt es nichts, dahinter gibt es nichts. Die einzige Lösung ist, mit möglichst vielen technischen Mitteln diese Zeit künstlich zu verlängern, so gut es geht. Plötzlich merkt man, dass man gefangen ist in seiner selbstgebastelten Welt, in der man Gott abgeschafft hat. Und ich fand es sehr interessant, dass es am Ende des letzten Jahrtausends, wie man so schön sagen kann, also im Jahr 2000 oder 1999, einen Kinofilm gab, die Truman Show. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Mal melden, Truman Show. Es war ein Kinofilm, die Story ist sehr einfach, handelt im Zeitalter der Medien, der Daily Soap, ja, handelt es von einem kleinen Baby, das also nach seiner Geburt direkt in ein Fernsehstudio gesetzt wird. Das größte Fernsehstudio der Welt in Hollywood, ja, mit 20 Kilometern Durchmesser, eine riesige Kuppel darüber als Studiodach, ja, das ist also quasi das ist ein Freiluftstudio. Da in diesem Studio gibt es ein ganzes Dorf mit einem Meer drumherum und Wäldern und sowas, ja, und oben drüber ist der Himmel, aber das ist in Wirklichkeit alles ein Fernsehstudio. Und dieses Kind wächst da auf. Sein Leben ist quasi eine Daily Soap. Es wird also mit tausenden von Kameras übertragen auf die Fernsehgeräte draußen. Und alle Welt freut sich, diesem Menschen jetzt bei seinem Leben zuzuschauen. Ja? Reality TV. Und alle Leute, mit denen er zusammenlebt, seine Eltern, die Nachbarn, seine Ehefrau, sind alles Schauspieler, die ihm da nur vorspiegeln, dass er da lebt. Ja? In Wirklichkeit ist sein ganzes Leben eine Show. Und eines Tages ist er also glücklich, lebt da, hat einen Beruf, ist verheiratet und so weiter. Eines Tages geht er über die Straße und es fällt ein Scheinwerfer vor ihm auf den Boden, vom Himmel herunter. Und er wundert sich, guckt fragend in den Himmel und denkt, gibt es da oben vielleicht doch mehr, als ich bisher dachte. Und er fängt an, sich auf die Suche zu machen. Und es wird bei ihm eine fixe Idee, dass es da draußen irgendwo eine Welt gibt, außerhalb von seinem kleinen Ort da. Ja. Für ihn ist das also die Fidschi-Insel, da hat er mal irgendwo von gelesen, die muss es doch irgendwo geben. Ja. Und er will sich da jetzt irgendwie aufmachen, die zu suchen. Und die Geschichte entwickelt sich und er erfährt irgendwo, dass irgendwo außerhalb des Studios auch noch die Frau ist, die er liebte, und der Vater, der ihn verlassen hat und so, ja. Und er macht sich auf die Suche, diesen verlorenen Vater wieder zu suchen, ja. Es gibt nur ein Problem, das ganze Ding ist umgeben von Wasser, das Studio außenrum, und er ist wasserscheu, weil sein Filmvater im Wasser ertrunken war. Und er seitdem Angst vor Wasser hat, ja. In Wirklichkeit war er nicht ertrunken, es war natürlich alles Drehbuch und so, aber für ihn war er ertrunken, ja. Also er hatte jetzt Angst vor Wasser. Und deswegen kommt er da nicht raus. Naja, das Ende der Geschichte, er macht sich also da auf diese Suche und sein Ziel ist es im Grunde, aus dieser Welt auszubrechen. Ja? Und am Ende schafft er es also doch, sich ein Boot zu nehmen, ja, und all seinen Mut zu überwinden und über das Wasser zu fahren. Und der Film ist ja schon alt, deswegen darf ich das Ende jetzt auch erzählen. Er fährt dann also mit diesem Segelboot über das Wasser und man sieht am Ende, wo er schon denkt, jetzt bin ich gleich frei. Ja? Man sieht also nur das Wasser und den Himmel und die Musik spielt und plötzlich dong, knallt er also am Ende vor den Himmel, ja, weil es ist ja nur eine Studiowand, ja, und das Boot bohrt sich also da in die Wand rein und man denkt, huch, ne, und dann steht er auf, und das ist eine Kernszene aus diesem Film, steht auf und fängt an, verzweifelt gegen diesen Himmel zu donnern, ja, weil er merkt, dahinter ist die Freiheit und die Realität, weil er plötzlich merkt, mein ganzes Leben war bisher nur Schein, ja. Und dann hämmert er gegen den Himmel und versucht irgendwie da auszubrechen. Und schließlich geht er an dieser Wand entlang und kommt zu einer Tür und öffnet dann die Tür und man sieht, da draußen geht es ins wirkliche Leben, in die Realität. Und das ist die spannende Schlussszene. Und ob er dann rausgeht oder nicht, das verrate ich dann nicht. Ja? Aber ich fand das sehr spannend. Wenn man auf die Internetseite der Truman Show geht, steht da, dieser Film soll die Hoffnungen und Ängste der Menschheit am Ende des zweiten Jahrtausends darstellen. Also das ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern die Leute haben versucht, eine Stimmung einzufangen, die man greifen kann in unserer Zeit. Dass Menschen merken, diese selbstgebastelte Welt ohne Gott, die Welt, die wir uns scheinbar aufgebaut haben, die Realität, die wir uns zurechtgebastelt haben, die ist vielleicht nicht alles. Vielleicht gibt es da draußen wirkliches Leben. Vielleicht gibt es da draußen jemand, der uns liebt. Vielleicht gibt es da draußen einen Vater, nach dem wir uns sehnen. Und vielleicht lohnt es sich, auf die Suche zu machen. Und vielen Leuten geht es so wie diesem Truman, der verzweifelt gegen den Himmel hämmert, aber den Weg nicht mehr findet, Kontakt mit der Realität zu kriegen. Und vor diesem Hintergrund finde ich es sehr spannend, dass in der kirchlichen Tradition immer gesagt wurde, Anbetung ist das Fenster in den Himmel. Anbetung ist im Grunde dieser Zugang in die Realität Gottes. Das ist diese Tür, die Truman findet, in die Freiheit, in die Realität, ins wirkliche Leben. Anbetung ist wie so ein Fenster in den Himmel. Insofern passt es ganz gut zu diesem Bild, aber im Grunde ist das Gegenteil der Fall. Nicht dadurch, dass wir Gott abschaffen, sondern dadurch, dass wir durch den Himmel durchstoßen und den Kontakt zu Gott suchen. Dadurch finden wir wirklich Leben und Freiheit. Und deswegen ist, glaube ich, Anbetung in unserer Zeit ganz entscheidend wichtig und wird auch wieder so wichtig für die Menschen. Wir haben lange Zeit andere Dinge wichtig genommen, also zum Beispiel argumentativ über den christlichen Glauben zu reden, ja, zu sagen, ich erkläre dir jetzt mal, warum wir Christen Recht haben. Ja. Und das war auch, glaube ich, in einer gewissen Zeit ganz gut. Ja? In 60er Jahren, da hat man irgendwie lieber diskutiert über die Dinge. Ja? Das ist ja vielleicht auch eine Zeit lang sehr wichtig und richtig gewesen. Ja? In den 70er Jahren hat man irgendwie versucht, die Kirche bunt und kreativ zu machen, viel Musik, viel Tanz, viel Happening, Festivals und so weiter, um zu sagen, hier ist das Leben. Ja? Aber ich glaube, dass es heute wichtig ist, dass wir in unseren Gemeinden diese Realität des Himmels wieder öffnen. Und dass Menschen, die in unsere Gemeinden kommen, da nicht nur über Gott etwas hören, sondern dass sie dort mit Gott in Kontakt kommen. Dass sie dort merken, hier ist Gott tatsächlich gegenwärtig. Wir erleben das in unseren Gottesdiensten in Marburg. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum mir Anbetung immer wichtiger geworden ist. Ich habe euch ja erzählt, dass ich aus einer Tradition komme, wo das gar nicht so wichtig war. Bin dann nach Marburg gekommen in den Christustreff, wo es immer ausführliche Anbetungszeiten gab und ich fand das am Anfang sehr befremdend. Ja, war halt nicht so mein Stil, konnte nicht so viel mit anfangen. Ich dachte, die sind alle emotional überdreht und haben halt ein Faible für Musik, deswegen singen sie 10 Lieder hintereinander und irgendwie so. Ja. Aber dann habe ich Leute getroffen und immer öfter Leute getroffen, die darüber einen Zugang überhaupt zum Glauben gefunden haben. Leute, die sind von der Straße einfach reingekommen und haben gemerkt, in der Anbetung, hier ist was Echtes. Ja? Diese Leute sind in Kontakt mit Gott. Hier wird Gott angebetet und Gott ist gegenwärtig. Das ist eigentlich diese Erfahrung, die Paulus beschreibt, 1. Korinther 14, wo er sagt, wenn ihr Gott anbetet und dann kommen Ungläubige herein und kriegen das mit und das geschieht auch in der verständlichen Weise, das ist seine Einschränkung, dann werden sie niederfallen und werden sagen, wahrhaftig, Gott ist unter euch. Ja. Und das ist eine Erfahrung, die wir machen, dass Menschen dieser Realität Gottes erkennen, dass sie sagen, irgendwas muss da dran sein und dann erst an zu fragen fangen, jetzt erklär mir doch mal mehr darüber. Dann gehen sie irgendwie in den Glaubenskurs oder hören sich die Predigt an oder sowas. Ja. Aber das ist ein Zugang für sie zu dem Himmel, den sie suchen. Und deswegen glaube ich, ist Anbetung so wichtig. Anbetung, das Fenster in den Himmel. Ein zweites Bild. Das ist ein Bild, das hat meine 3-jährige Nichte gemalt. Sieht man, ne? Aber das ist aber nicht wahr. Das ist in Wirklichkeit ein ganz wertvolles, altes, archäologisches Bild. Das älteste Bild von Anbetung, das wir aus dem Land der Bibel haben. Ja? Ist aus der Wüste im Negev, im Süden von Israel, hat man einen alten Tempel gefunden und darin ein paar Amphoren. Ich gehe mal aus dem Weg hier. Und auf diesen Amphoren dieses Graffiti, so nennt man das. Ja? Das älteste Bild von Anbetung, Prozession von Anbetern. Und das zeigt etwas anderes über Anbetung. Und zwar sieht man, dass diese Leute gemeinsam in eine Richtung gehen und alle ihren Blick auf irgendetwas gerichtet haben und ihre Hände auch dahin erhoben haben. Ja? Klassische Haltung der Anbetung, die etwas ausdrückt darüber, was Anbetung ist. Nämlich, dass Anbetung eine Richtung ist, auf die wir unser Leben, also etwas, worauf wir unser Leben ausrichten. Ich habe es am Anfang gesagt, dass es eine Beobachtung ist der Geschichte, dass Menschen zu allen Zeiten irgendjemand irgendetwas angebetet haben. Ja? Das muss nicht immer Gott gewesen sein. Das sind auch oft irgendwelche Götzen gewesen oder sonst irgendwas. In diesem Falle war das noch quasi aus der Zeit bevor das Volk Israel nach Israel, also quasi aus kanaanäischer Zeit. Und da hatten die auch ihre Götter. Kennt ihr ein paar davon? Also jetzt mal kurze Gruppenteilnahmezeit, damit ihr wach werdet. Welche Götzen gab es da? Baal zum Beispiel. Baal ist der Gott der Fruchtbarkeit. Ja? Da gab es also schöne Statuen, die man heute durchaus als anstößig bezeichnen würde. Baal war der Gott der Fruchtbarkeit, der Gott der Sexualität. Ja? Galt für die Fruchtbarkeit auf den Feldern, aber auch die Fruchtbarkeit zwischen Mann und Frau. Und die Gottesdienste so rund um Baal, die waren immer sehr Erotik geladen. Ja? Spannenderweise ein Gott, der sich ja bis heute gehalten hat. Ja? Also bis heute ist ja Sex etwas, was Leute fasziniert, was ja, man kann fast sagen, was in unserer Zeit vergöttert wird, was etwas ist, wonach sich alle Leute ausstrecken, worauf alle Leute schauen. Ja, wenn man gute Werbung machen will, wenn man eine Zeitschrift verkaufen will, dann braucht man nur nackte Leute vorne drauf tun, dann klappt das. Ja. Sex ist eine treibende Kraft unserer Zeit, bis heute. Und insofern ist es so etwas wie ein Götze. Luther hat mal gesagt, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott, das betest du an. Ja. Und gut, das war jetzt mal ein Beispiel. Anderen, fallen euch noch andere ein aus der Zeit? Astarte, ja, die Himmelskönigin, die Göttin der Macht, ja, die den Himmel regiert, die die Sterne regiert, die immer so dargestellt ist auf so einer Mondsichel und so, ja, die Göttin der Macht. Auch das eine Göttin, die eigentlich bis heute ihre Stellung nicht verloren hat. Auch Macht ist etwas, was Leute in Bewegung setzt, wonach sie sich ausstrecken, was ihrem Leben Drive gibt, ja, also eine treibende Kraft unserer Gesellschaft. Noch ein Gott, der euch einfällt, was schon bei diesen schönen biblischen Namen sind. Aschera. Mammon haben wir auch. Aschera ist dieselbe wie Astarte. So. Ist ein anderer. Mammon, ja, ist auch einer. Geld. Und da haben wir auch einen Götzen, der sich bis heute gehalten hat. Ja? Spannende Geschichte. Die alten Götzen von damals sind eigentlich bis heute lebendig. Ja? Und es gibt ein gutes Buch von Richard Foster, ist es, glaube ich. Das heißt Geld, Sex und Macht. Und er sagt, das sind im Grunde die drei treibenden Kräfte unserer Zeit, wonach sich Leute ausstrecken, was unsere Kultur prägt. Und es ist ganz spannend, dass die christliche Tradition, die aus der Frühzeit schon, aus dem Klosterleben, aus der Tradition des geistlichen Lebens, diese drei Tugenden hat von Armut, Enthaltsamkeit und Demut. Ja? Das sind die drei klösterlichen Tugenden. Ja? Und das sind genau diese drei Dinge, wo man versucht, diesen Götzen zu widerstehen. Manchmal ein bisschen extrem, aber sehr interessant. Also, diese Götzen, das, was eine Gesellschaft anbetet, das prägt ihre Kultur. Das prägt unsere Musik, ja, die Lieder, die handeln davon. Das prägt, wofür wir unser Geld ausgeben und so weiter. Und es ist interessant, dass das, wenn man ins Wörterbuch guckt und das lateinische Wort cultura mal aufschlägt, dann findet man dort über die Übersetzung Anbetung. Cultura ist das, was man verehrt, was man anbetet. Es prägt die Bräuche, die man hat, und das ist die Kultur. Und wenn wir in unseren Gemeinden Menschen in die Anbetung rufen, dann hat das auch eine kulturprägende Wirkung, ja? Dann ist das ein Ruf zur Entscheidung. Ich will das mal hier deutlich machen. Dieses Bild für die, die es vielleicht genauer gesehen haben und versucht haben, das unten zu entziffern, die haben gesehen, das ist leider spiegelverkehrt. Ja? Ist falsch rum hingelegt, aber natürlich bewusst. Weil es gibt natürlich falsche Götzen und den wahren Gott. Und sehr oft beten die Leute etwas an, was verkehrt ist. Was ihrem Leben und ihrer Kultur eine falsche Richtung gibt. Und die Einladung zur Anbetung ist also das, was ich jetzt mal bildlich so ausdrücken will, dass man die Leute zur Umkehr ruft und sagt, komm mal wieder, wende dich mal wieder hin in die Mitte zum eigentlichen Gott. Ja? Jede Einladung zur Anbetung ist eigentlich ein Ruf zur Entscheidung. Insofern ist Anbetung immer eine missionarische Sache, wo wir sagen, die Götzen dieser Welt gelten nicht, die sind falsche Götzen. Und wir rufen Leute hin zum wahren Gott. Insofern ist der Boom der Anbetung, den wir zurzeit erleben, nicht nur ein nettes Hobby von Christen, die das nun mal gerne machen, sondern es ist eine ganz entscheidende Sache, dass wir versuchen, eine Kultur, die auf einem falschen Weg ist, in die richtige Richtung einzuladen. Zu sagen, hier ist der Weg in die Gegenwart Gottes. Hier ist der Ort, wo wir eigentlich hingehören. Hier ist der Gott, nach dem wir eigentlich unsere Herzen ausrichten sollen. Hier ist die Kraft, die eigentlich unser Leben antreiben sollte. Und dazu laden wir ein in der Anbetung. So, jetzt fehlt mir ein Bildchen. Okay, noch so ein altes Graffiti hier. Nicht ganz so alt, das ist das älteste Bild für Anbetung, was wir aus neutestamentlicher Zeit haben. Das ist ein Graffiti aus den Katakomben in Rom, ja, ersten urchristlichen Versammlungsorten. Und man sieht hier links so einen jungen Mann, der irgendwie auch die Hände so erhebt, oder eine Hand zumindest, in der Anbetung erhebt. Und zwar in Richtung von einem gekreuzigten Esel. Ja? Und da unten drunter steht auf Griechisch, Alexamenos betet seinen Gott an. Ja? Dieses Bild wurde wohl gemalt von einem Nichtchristen, der sich lustig machte über seinen Klassenkameraden, der Christ war oder so. Und er malt ihn hier, wie er einen gekreuzigten Esel anbetet. Weil er sagt, so doof können doch nur Christen sein, dass sie sich so erniedrigen, dass sie einen gekreuzigten anbeten, dass sie sich vor einem gekreuzigten beugen. Denn das sagt ja schon Paulus, das Kreuz ist für die Griechen eine absolute Dummheit. Unverständlich, für die Juden ein Anstoß. Aber das war das Kennzeichen der Christen, dass sie Jesus anbeten, dass sie sich vor Jesus beugen, dass sie, und das wird auch in diesem Bild hier gut dargestellt, dass dieser Anbeter unter dem Kreuz steht. Und das ist auch etwas, was Anbetung bedeutet, dass wir unsere Position einnehmen unterhalb von Jesus. Dass wir sagen, wir sind hier unten und du bist da oben. Das ist die Grundhaltung der Anbetung. Dass wir verstehen, dass wir unsere Position verstehen und Gottes Position. Dass wir aufschauen zu ihm, aber dass wir gleichzeitig dieser Gott, den wir anbeten, dass das der ist, der sich in Jesus gezeigt hat. Der Gekreuzigte. Also insofern Offenheit für, ja, oder Unterwerfung unter diesen Jesus, der sich am Kreuz gezeigt hat. Auch das ein Bild für Anbetung. Ein Bild, was ich euch eigentlich mitbringen wollte, aber wo mir die Folie irgendwie verloren gegangen ist, ist ein Bild, was es auch in den römischen Katakomben oft gibt. Das ist so die Darstellung von einem Anbeter. Ja? Ein ganz häufiges Bild, da sieht man also die Menschen so stehen mit erhobenen Händen, wie sie anbeten. Und das ist eines der häufigsten Bilder, die man aus der frühchristlichen Kunst hat. Und auch dieses Bild drückt hier etwas aus. Wenn ich meine Hände so nach oben öffne, dann heißt das, was heißt das? Könnt ihr mal sagen vielleicht. Was drückt diese Geste aus? Ich möchte etwas empfangen, ja, so wie wenn ich jetzt irgendwie, wirf mal was runter, ja, wenn ich jetzt irgendwie, da oben steht jemand auf dem Hausdach, der wirft was runter, ja, dann warte ich. Okay, was kann das noch ausdrücken? Loslassen, genau, wenn ich normalerweise etwas festhalte und es loslasse. Offenheit statt Verschlossenheit, ja. Also allein diese Geste drückt sehr viel darüber aus, was Anbetung innerlich bedeutet. Dass man sein Leben öffnet für die Realität Gottes, dass man bereit ist, etwas loszulassen, was man selber festhält, dass man bereit ist zu empfangen. Das ist so diese grundsätzliche Offenheit des Lebens für Gott. Es gibt eine schöne Liedstrophe von Terstegen aus diesem Lied, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Da heißt es, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Schöne Beschreibung von Anbetung. Ja? Wie sich die Blumen für die Sonne öffnen, so öffnet man sich für die Realität Gottes. Auch das ein Bild für Anbetung. Okay, ein letztes Bild. Ist leider sehr dunkel. Schade eigentlich. Auf dem Tageslichtprojektor kommt es nicht so gut. Ich mach mal hinten noch aus. Kann man es ein bisschen besser sehen. Das ist Rembrandts Gemälde von der Rückkehr oder Heimkehr des verlorenen Sohnes. Ja, haben vielleicht viele von euch schon mal gesehen. Man sieht also hier unten den Sohn, der nach Hause kommt, in ziemlich zerschlissenen Klamotten, kniet er da auf dem Boden im Dreck. Die Schuhe sind zerschlissen. Also wenn ihr mal eine Chance habt, das Bild euch richtig anzuschauen, dann werdet ihr die Details mal sehen. Ziemlich dreckig und zerschlissen, wie er da angekrochen kommt. Und hier oben sieht man den Vater, der seine Hände ausstreckt und den Sohn in die Arme nimmt. Und da an der Seite sieht man noch den älteren Bruder, der sich das aus der Entfernung anschaut und das eher gar nicht so toll findet. Und da von oben herab so ein bisschen schaut, was da passiert. Was hat das Bild mit Anbetung zu tun? Ich versuche ein bisschen weiter auszuholen. Das biblische Wort für Anbetung, machen wir das Licht hier wieder an, sonst ist es dunkel, könnt ihr nicht mehr schreiben. Ne? Das biblische Wort für Anbetung im Hebräischen wie auch im Griechischen, also im Alten Testament und im Neuen Testament, beschreibt eigentlich eine Geste. Ja? Also für die, die gerne Hebräisch oder Griechisch sich aufschreiben wollen, Hebräisch heißt das Wort Schachar. Und im Griechischen heißt es proskyneo. Nur für die, die das gerne wollen. Beide Worte beschreiben aber das Gleiche. Und zwar die Geste, die üblich war, wenn man im Orient in den Thronsaal eines Königs kam. Und wie man dann dem König entgegentrat. Und zwar war es üblich, dass man reinkam und dass man sich dann vor dem König platt auf den Boden legte, die Arme ausbreitet und damit im Grunde deutlich macht, ich bin dein Untergebener. Ja? Zum Beispiel, wenn jemand einen Krieg verloren hatte, dann kam er rein und hat sich quasi damit unterworfen, gesagt, mein Leben gehört dir, mein Königreich auch. Wenn man etwas vom König wollte, hat man sich auch so auf den Boden geworfen. Das war die Art und Weise, ja, wie man einen König begrüßte oder wie man einem König entgegentrat. Und in dieser Geste der Unterwerfung steckt natürlich sehr viel darüber drin, was Anbetung bedeutet. Nämlich, dass wir unser Leben vor Gott niederlegen. Dass wir es Gott hingeben, dass wir sagen, es gehört Gott. Es ist im Grunde das, was wir machen, wenn wir uns im klassischen Sinne bekehren. Ja, und ein Gebet beten, wo wir sagen, Jesus soll der Herr in unserem Leben sein, dann ist das eigentlich das, was wir da machen. Manchmal machen wir das nicht so bewusst, dass uns das klar ist, was man da betet. Viele von uns haben sich als Kinder vielleicht bekehrt. Da betet man das mal so. Ja, aber was das heißt, sein ganzes Leben Gott zu unterwerfen, alles eigene aufzugeben, alles eigene loszulassen und zu sagen, es gehört alles Gott, zu kapitulieren, eigene Pläne, eigene Ideen vom Leben Gott hinzugeben, zu sagen, das gehört alles dir und ich gebe mein Leben für dich. Das ist das, was eigentlich in diesem Wort drinsteckt. Aber, wenn man sich das griechische Wort anguckt, dann entdeckt man noch eine zweite Bedeutung. Und das ist ganz spannend, wenn man nämlich eigentlich die Wurzel anschaut von proskyneo, kann man das auch übersetzen als nach vorne kommen und küssen. Das passt nun wieder überhaupt nicht zu diesem in den Staub werfen. Ja? Das eine drückt ja totale Unterwerfung und Erniedrigung aus und küssen drückt eine totale Nähe und Intimität aus. Und es ist für uns ganz schwierig, das eine mit dem anderen zusammenzubringen. Aber die Bibel tut das in einem Wort, das beides ausdrückt. Und manchmal hat Gott ja Humor. Ja? Und es gehört zu den humorigen Seiten Gottes, dass er uns manchmal hilft, Dinge zu verstehen, die wir vielleicht sonst schwierig verstehen würden. Ja? Also mit der Trinität ist das so eine Sache. Ja? Trinität können wir alle irgendwie schwierig verstehen. Aber Gott hilft uns dabei, indem er überall im Alten Testament schon so Sachen verteilt, wie zum Beispiel, dass Abraham Besuch von drei Leuten kriegt. Ja? Und am Ende ist es aber Gott. Und man denkt, hä, wieso jetzt drei? Ja? Oder so. Oder dass Gott schon bei der Schöpfung sagt, wir machen jetzt den Menschen. Ja? Und man denkt, aha, sind ja auch mehrere. Ja? Und so gibt es im Alten Testament manchmal schon so kleine Hinweise auf das, was dann im Neuen Testament deutlich wird. Und ich möchte euch jetzt nochmal zum Abschluss auf eine kurze Reise nehmen, durch ein paar Geschichten des Alten Testamentes, wo ich denke, mit diesen Geschichten will Gott uns etwas zeigen, wie das zusammengehört, dieses Niederwerfen und das nach vorne kommen und küssen. Und zwar sind das alles Geschichten, wo es um die Begegnung zwischen Menschen geht. Also haben gar nicht viel mit Anbetung zu tun. Es sind alles menschliche Begegnungen. Aber alle diese Begegnungen verwenden dieses Wort Anbetung im Hebräischen. Ja, sage ich euch jetzt nur, steckt da überall drin. Und diese Bilder beschreiben quasi, was Anbetung ist. So wie sich diese Menschen begegnen, so stellt sich Gott die Begegnung zwischen uns und ihm vor. Ja? Bis hierhin könnt ihr mir nicht folgen, aber das wird jetzt vielleicht werden. Das sind Bilder, die den Inhalt eines Wortes beschreiben. So ähnlich wie, wenn ich jetzt sagen würde, könnt ihr mal beschreiben, was eine Wendeltreppe ist. Ja? Und könnt ihr mal kurz ausprobieren, wer kann mir mal kurz sagen, was eine Wendeltreppe ist?
Eine Verbindung von unten nach oben mit Stufen, die in einer Matrix sich
okay, ja. So, wenn du jetzt nur die Worte gesagt hättest, hätten wir uns wahrscheinlich relativ wenig unter der Matrix und sowas vorstellen können. Dadurch, dass du uns diese schöne Bewegung dazu gegeben hast, ist es relativ eindeutig. Die meisten Leute sagen, das ist eine Treppe, die irgendwie so geht. Ja? Weil wir denken nun mal, wir verstehen nun mal besser in Bildern, ja, als in Worten. Und deswegen gibt uns Gott manchmal solche Bilder, um uns zu zeigen, was mit dem Wort gemeint ist. Ja? Das ist das, was ich sagen will. Jetzt kommen die Bilder. Das erste ist eine Begegnung zwischen zwei Brüdern, Jakob und Esau. Ihr kennt die Geschichte, Jakob war geflohen vor seinem Bruder Esau und war lange Zeit im fernen Land. Jetzt kommt er wieder nach Hause, will sich entschuldigen und jetzt sind sie an der Grenze zum Land und jetzt hört er aber, Esau kommt ihnen entgegen mit einem großen Heer und der Jakob kriegt das Flattern und das ist quasi jetzt diese Begegnung. Und der Jakob hat extra jetzt so seine Familie aufgeteilt auf verschiedene Trosse, damit die nicht alle gleichzeitig umgebracht werden. Und jetzt geht er also voller Angst zu seinem Bruder. 1. Mose 33, Vers 3. Und dann steht da, Jakob ging vor ihnen her und warf sich 7-mal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Also das ist gleich in Mehrfachversion, 7-mal in den Staub auf die Erde, um diese Geste der Anbetung der Proskynese, das ist das Fremdwort, ne? Da kommt das auch da zu vollziehen. Ja? Wirft sich also 7-mal in den Staub, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Interessant, ja? Hier passiert das also. Der Jakob kommt an, voller Angst, weiß nicht, was er zu erwarten hat, wirft sich auf die Erde, sagt seinem Bruder damit, ich ergebe mich, alles, was ich habe, gehört dir. Aber Esau gibt ihm keine Ohrfeige, sondern er nimmt ihn auf, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Das zweite ist die Begegnung zwischen einem Sohn und einem Schwiegersohn und einem Schwiegervater. Auch keine sehr einfache Begegnung, nicht immer, ja. Aber auch die gibt es in der Bibel. Mose und Jethro. 2. Mose 18, Vers 7. Heißt es auch, da ging Mose hinaus ihm entgegen und neigte sich vor ihm, eigentlich heißt er, warf sich vor ihm auf den Boden und küsste ihn. Die gleiche Ablauf der Begegnung hier. Jetzt kommt eine Begegnung zwischen zwei Freunden, David und Jonathan. Erinnert euch, Freundschaft, der eine der Sohn des Königs, der andere der Knecht des Königs, also auch ein sehr ungleiches Verhältnis. Und jetzt kommt David zu diesem Königssohn und da heißt es, David fiel auf sein Antlitz nieder und warf sich 3-mal nieder. Und sie küssten einander und weinten miteinander. nochmal das gleiche Bild. Es ist so, als ob Gott sagen wollte, guck mal, hier ist es nochmal und nochmal und nochmal. Und gleich nochmal kommt die nächste Geschichte, Vater und Sohn. Achso, das stand in 1. Samuel 20, Vers 41. Die nächste Geschichte, 2. Samuel 14, Vers 33, ist die Begegnung zwischen einem Vater und seinem Sohn. David und Absalom. David war König, Absalom, sein Sohn, war vor ihm geflohen, musste fliehen, weil er seinen Bruder umgebracht hatte. Und jetzt darf er wieder zurückkommen zum König. Auch eine schicksalhafte Begegnung. Haben sie lange darauf gewartet, Absalom weiß nicht, was ihn erwartet. Und David rief Absalom zu sich, dass er hinein zum König kam. Und er fiel nieder vor dem König auf sein Antlitz zur Erde und der König küsste Absalom. Und gleich noch ein Kapitel später, 2. Samuel 15, Vers 5, das ist die Begegnung zwischen einem König und seinen Untertanen. Absalom hat sich inzwischen selber zum König gemacht. Und dann heißt es, wenn jemand ihm nahte und vor ihm niederfiel, dann streckte er die Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Also das scheint quasi diese übliche Begegnung zu sein, die hinter diesem Wort steckt. Ja, jede dieser Geschichten benutzt dieses Wort, was auch für Anbetung benutzt wird. Und das finde ich ein sehr schönes Bild, diese doppelte Bewegung. Einmal das totale Unterwerfen, Hingabe, Kapitulation, ohne Bedingungen, so kommen wir zu Gott. Manchmal vielleicht sogar wie die anderen Leute mit Unsicherheit oder Angst, weil wir vielleicht uns entfernt hatten von Gott oder sonst was. Und dann zu erleben, dass Gott nicht schimpft oder uns wegschickt, sondern uns in die Arme nimmt und küsst. Und das ist ja interessanterweise genau die Geschichte, die Jesus auch erzählt hat. Denn diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist ja eine Geschichte der Begegnung zwischen uns und Gott. Das ist ja ein Bild dafür, wie Jesus sich die Begegnung zwischen uns und Gott vorstellt. Er sagt, wir sind so wie dieser Sohn. Wir laufen manchmal weit weg von Gott. Wir leben so unser eigenes Leben, mehr oder weniger weit weg. Also es gibt ja diese beiden Söhne. Der eine, der ist offensichtlich weit weg. Der andere, der ist zwar zu Hause, aber mit dem Herzen noch viel weiter weg. Und jetzt macht sich dieser Sohn auf den Weg und sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich bin es zwar nicht wert, dass ich sein Sohn heiße, aber vielleicht kann ich ein Tagelöhner sein. Und er macht sich auf den Weg und geht diesen Weg in die Gegenwart seines Vaters. Und als er ankommt, da wirft er sich auf den Boden und sagt, ich bin es überhaupt nicht wert, dein Sohn zu sein. Und dann sagt Jesus aber so, wie der Vater, so reagiert Gott. Er nimmt den Sohn in seine Arme und dann heißt es da, und er nahm ihn in die Arme und küsste ihn. Das ist genau das, was im Alten Testament so oft beschrieben ist. Hier wird es von Gott gesagt. Das ist die Begegnung der Anbetung. Der Vater lief ihm entgegen, nahm ihn in die Arme und küsste ihn. Und dann sagt er, er gab ihm einen Ring an die Finger, gab ihm neue Kleider. Und er ließ ein Fest veranstalten, wo es viel Musik und Tanz gab. Und das ist das Bild, was Jesus malt vom Haus des Vaters. Und ich finde es auch spannend, wie da diese innige Begegnung der Anbetung zusammenkommt mit den äußerlichen Dingen, über die wir morgen und übermorgen noch reden, nämlich die Musik, den Tanz, das Fest. Und dann heißt es so schön, in dem Haus war die Musik und der Tanz so laut, dass man sie bis weit aufs Feld hin hörte. Das ist eine schöne Vision für eine Kirche voller Anbetung. Aber der Startpunkt ist dieser hier. Die Begegnung zwischen Vater und Sohn. Der Weg des Sohnes in die Gegenwart des Vaters. Die Bereitschaft des Sohnes, alles hinzulegen vor seinem Vater und zu sagen, ich komme ohne Ansprüche. Ich lege mein Leben vor dir nieder. Ich bin bereit, mich ganz hinzugeben und zu kapitulieren, meine eigenen Wege zu verlassen, umzukehren zu dir. Und dann zu erleben, dass der Vater ihn nicht auf dem Boden liegen lässt, sondern ihn in die Arme nimmt und küsst. Und das ist das Bild für Anbetung, mit dem ich euch jetzt mal in den Rest des Abends gehen lasse. Oder ich würde das gerne noch aufnehmen mit zwei, drei Liedern. dass wir uns Zeit nehmen, vielleicht das nochmal umzusetzen in Gebet. Und dann sind wir für heute fertig.